Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Liv Wach. Liv ist Deutschlands bekannteste Suchtlehrerin und Bewusstseinslehrerin und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Liv.
Hallo liebe Nathalie, wunderbar, dass du die Arbeit machst und den nächsten Kongress auf die Beine stellst und wunderbar für alle, die dieses Thema angehen wollen in 2024, wichtiger denn je.
Es stimmt, ja. Ich glaube, das wird ein spannendes Jahr.
Ja.
Magst du dich selbst noch ein bisschen vorstellen, was du genau machst? Weil du machst ja viele Sachen, haben wir gerade schon vorher kurz drüber gesprochen. Da überlasse ich dir jetzt einfach mal die Bühne und genau.
Ja, ich habe mich total gefreut, dass ich letztes Jahr als Deutschlands bekannteste Suchtlehrerin gekürt worden bin. Ich finde es total klasse. Ich habe dieses Dreigespann kreieren dürfen aus Sucht, Bewusstseinstraining und Spiritualität. Das heißt, ich habe wirklich die göttliche Gnade erfahren, wirklich drei Zielgruppen ansprechen zu dürfen, dreimal Menschen begleiten zu dürfen, entweder aus ihren Süchten, und wir sind alle süchtig, ich kenne keinen, Abhängigkeitssucht, Liebessucht, Perfektionismus, Helikoptereltern, Rasenmähereltern, Co-Abhängigkeit und bla bla bla. Die Menschen dann wirklich zu lehren, dass Sucht der Schlüssel zu ihrem, der Motor zu ihrem Sein ist, zur Selbstliebe, zum Selbstschutz. Dann die nächste Stufe, die Menschen, die bewusster werden möchten, die auch Leistungssportler, ja, die mit Bewusstseinstraining in ihre Traumata, was weiß ich was, reingehen möchten, und dann auch die Menschen begleiten zu dürfen in der Spiritualität, also wirklich Astralreisen, mit Fremdenergien arbeiten, je nachdem, wo der Mensch ist. Und ich habe auch selber Kongresse veranstaltet, Akademien gegründet, Autorin, Speakerin auf ganz vielen Kongressen. Und ich bin nicht umsonst die Rebellin und die viele, weil ich einfach viel mache, weil es einfach Spaß macht und weil ich doch immer wieder versuche, vieles in meiner Szene oder alles zu hinterfragen und auch zum Beispiel dann auch mal gerne in den sauren Apfel beiße und dann mal sehr, sehr geradlinig Sachen auf den Punkt bringe, wenn Menschen einfach mir zu sehr schwurbeln. Wenn es um gewisse Themen geht, wie Erleuchtung oder so, bleibe ich immer sehr, sehr gerne auf dem Boden und bin sehr, sehr lösungsorientiert.
Das klingt einerseits sehr vielseitig und andererseits auch sehr, sehr geerdet.
Danke. Ja. Also ganz kurz, das ist es spannend. Ich nehme das gleich auf. Also für mich, zu mir kommen oft Menschen, die wenig Erdung haben, so wie ich. Deswegen finde ich das nett, weil ich dann auch in der Ausbildung, die ich hatte, natürlich zwei ganz tolle Mentorinnen hatte, die sehr unterschiedlich waren. Und man muss einfach auch wissen, zum Beispiel, ich fühle mich so ein bisschen als Erdenengel. Ich werde immer eine andere Frequenz haben als meine eine Mentorin, ja. Und dieses Gleichschalten, es gibt die blaue Pille, es gibt diesen Weg, den gibt es nicht. Es gibt einen einzigen Weg, und das ist meiner. Und es gibt einen Weg und eine Person, die entscheiden muss, da kommen wir schon in dein Thema rein, ne? Meiner. Ja? Und ich kann immer nur mit den Leuten Angebote machen und sagen, du, heute arbeite mal da, mach mal das. Ja, so wie so ein Apotheker, der einfach die Rezepte gibt und jeder nimmt das raus, was er will. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben möchte, auch wieder sich selbst vertrauen zu lernen und zu wissen, dass es wirklich diesen Weg gibt, das nur ein einziges Mal. Und es gibt einen Menschen, der da recht hat. Ich, also ich selber. Und ich maße mir an, dass ich meine Menschen sehr, sehr gut begleiten kann. Aber oft ist es so, dass sie an dem Punkt stehen und ich sie an dem Punkt hinführen will, weil ich ihnen den Weg bereiten möchte. Ja? Und manchmal sage ich Sachen, die halt aus dem Punkt kommen und damit sie aufmachen, damit sie in den Weg kommen, damit sie frei werden. Und es ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Aber ich verstehe sie, aber sie verstehen mich manchmal nicht. Ne? Und da muss man dann manchmal ins Transferdenken, die Gehirnleistung gehen. Und nochmal für alle, es gibt nur deinen einzigen Weg und auch den Mut zu haben, auf dich selbst zu hören. Und wenn man das mal eine Zeit lang nicht kann, braucht man einfach gute Mentoren, die dann in dem Moment sehen, das passt für dich, das passt nicht, um dann weiterzugehen. So, jetzt habe ich, glaube ich, gut vorgegriffen.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, hat ja auch viel mit Intuition zu tun.
Genau.
Also ich muss ja erstmal ein Gespür für mich kriegen, um zu wissen, was ist denn so mein Weg? Oder wenn ich verschiedene Impulse habe, was ist denn das jetzt, was wirklich zu mir passt? Und ich glaube, viele Menschen haben da auch so ein bisschen den Zugang verloren zu ihrer Intuition. Gibt es da deiner Meinung nach Wege oder Hilfsmittel, wie man wieder da einen besseren Zugang bekommt?
Ja, auf jeden Fall. Passt jetzt total super. Ich habe gestern mit einem ganz lieben Freund der Familie von uns auch, weil er so unauthentisch ist, weil er heute dann so lästert und morgen dann so und jeden Tag und permanent seine Meinung ändert, je nachdem, was in seinem Leben passiert und völlig inkonsequent ist, ja, weil er einfach nicht seine Bedürfnisse spürt. Und das ist schwer, das ist uns abtrainiert worden. Auch ich als Super-Empath habe manchmal wirklich das Gefühl, nicht zu wissen, sind das jetzt meine Bedürfnisse oder die meiner Kinder oder der anderen. Und noch zu mir, ich bin alleinerziehende Mutter, war immer selbstständig, war Unternehmensberaterin, habe ganz viele Sachen ausprobiert und habe auch meine Kinder alleine großgezogen, hab dann allein Haus renoviert, alles. Ich habe jeden Blödsinn gemacht, ne? Und da waren natürlich oft meine Kinder im Vordergrund. Weil es einfach wichtig war, weil sie dann, die eine ist ohne Vater aufgewachsen. Und da dann aber irgendwann mal wieder zu lernen, also ich muss vorgehen, ja, also und das haben wir nicht gelernt und auch diese toxisch-narzisstische Gesellschaft. Und es gibt einen Trick, dein Körper. Der Körper ist ja der kinesiologische Muskeltest und ich habe auch lange nicht dran geglaubt, dass das von den Scientologen funktioniert, aber es funktioniert. Du kannst diesen Test machen. Ich habe da auch, glaube ich, Videos draußen. Die Hand abfragen mit Ja, Nein. Ich mache mit Zettel, beziehungsweise ich frage meinen Körper. Ich bin natürlich drauf geschult, aber jeder hat das. Jeder hat eine Intuition und jeder weiß letztendlich, was ihm gut tut. Ja, viele pendeln, das kann man natürlich beeinflussen. Ich kann super Pendel beeinflussen, ne? Also, ich habe das mit Leuten getestet. Also, ich kann alles beeinflussen. Das ist total cool. Aber bei mir ist es so, dass der erste Impuls meistens der richtige ist. Man muss einfach dann sich lernen. Und es gibt auch Übungen, zum Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel Gespräche anfange. Ja? Du denkst zum Beispiel, ah nee, es ist noch eine bessere Idee. Man hat ein Gegenüber und man nimmt einen Würfel in die Hand. Ja? Und jetzt du würfelst eine Zahl und dann sagst du zum Beispiel 5 und du hältst dir die Hand zu und denkst an die 5. Und ich drücke die Hand runter. Und du denkst die ganze Zeit an die 5 und bei der 5 wird sich's anders anfühlen als bei allen anderen. Und das muss man trainieren und da macht man natürlich Fehler. Und auch ich höre nicht immer auf meine Intuition, letztens auch so, nimm diesen Flyer auch zu dieser Veranstaltung mit. Wer hat nicht auf diese kleine Stimme gehört? Ich. Wer ist dann auf der Veranstaltung, dachte, Scheiße, ich, ja. Wer steht dann da? Dann lache ich einfach. Und dann gelobe ich mir, ich werde das nächste Mal besser hören. Also es ist eine Trainingssache, wie alles. Deswegen Bewusstseinstraining und auch so Sachen wie Gedankenübertragung, Telepathie, das kann man alles lernen. Und dann lernt man auch auf seinen Körper zu hören. Aber der Körper ist der Gradmesser, der kann dich nicht anlügen. Und wenn du jetzt sagst, tut mir eine Person gut, ja oder nein, dann wirst du etwas spüren. Ein vielleicht ist ein Nein. Einklassen.
Ja, und eigentlich hat man ja meistens, wenn irgendwas ist, so einen kurzen Impuls, so ein kurzes Gefühl im Körper. Und ja, wenn man da, ich glaube, man kann das eigentlich sehr gut trainieren, wieder darauf zu hören. Ja.
Da gibt es viele noch Übungen, dass du wirklich durch die Gegend gehst, auch erstmal, was passiert mit mir? Also dieses wirklich dieses bewusste kurz mal anhalten, atmen und in den Körper reinfühlen, was wir ja gar nicht gelernt haben, aber der Körper und da, ich arbeite sehr intensiv mit dem Körper und mit der Körperintelligenz, der kann nicht lügen. Ja, die Profiler, die beobachten den Körper. Ja, und diese Millisekunden, auch letztens bin ich zu einer Veranstaltung und dem ist kurz dem Veranstalter das Gesicht entglitten. Ich habe es wahrgenommen. Da habe ich am nächsten Tag ihm geschrieben und habe gesagt, du, warum warst du so überrascht? Hä, wieso? Ich habe dich doch nur begrüßt. Er hat es gar nicht. Ja, aber ich habe das beobachtet und ja.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Das ist ganz spannend. Die Frage ist das, was ich wirklich tun möchte. von der bewussten Entscheidung, jetzt wird es wieder sehr plakativ, ne? Ich bin Hausfrau und Mutter oder ich lebe absolut autark Polyamor. Ja, also das sind jetzt mal zwei ganz, oder ich entscheide mich gegen die Liebe. Aber ich bin mir bewusst. Ja? Also alles, ich habe alle Rahmenfaktoren, die ich frei und selbstbestimmt abgecastet habe. Und ich bin mir aller Konsequenzen bewusst. Ich entscheide mich freiwillig für dieses Leben. Und das sind wir alle nicht gewohnt, weil wir in den Gleichklang getrimmt worden sind. Ja, wir haben ja alle funktionieren müssen. Jetzt, und ich bin 52 Jahre, 70er Jahre. Mein Assistent hat noch die 80er Jahre, also die Powerflower-Hippie-Zeit kurzzeitig mitbekommen und hat da natürlich ganz andere Sachen zum Teil erlebt. Und ich habe auch immer gedacht, wir sind frei, wir haben eine Demokratie und mir geht es ja so gut. Und meine Verwandtschaft in der DDR hat es ja so schlecht. Die hatten es auch in vielen Punkten schlechter, aber in vielen Sachen waren die viel freier als wir. Und auch dieses sich nicht schämen müssen für das, was ich tue, mich frei hinstellen dürfen, mich nackt machen dürfen. Eins meiner größten Credos ist mit Mut nackt machen. Das erste, als ich aus der Sucht kam, war ich, oh Gott, fuck, ich muss was tun. Dann habe ich meine Berufung erfahren und dies war ganz einfach. Soll die Liebe den Menschen wieder zurückbringen. Ja, super, toller USP, funktioniert ja super, die Liebe. Haha. Und dann kam die Liebe in der Sucht, weil was hat mir in der Sucht gefehlt? In der Suche zu mir, meine Liebe zu mir, meine Anbindung an Pachamama, also an die Erde, an meine Mutter, an die göttliche Mutter, an meine Heimat. Also jetzt wird es ein bisschen sehr spirituell, das kann man natürlich auch sehr psychologisch sehen. Der Rückschluss zu mir. Und das ist für mich die Freiheit, dann auch mich hinzustellen. Das Erste, was ich getan habe, ist, ich bin sofort auf die Bühne und habe dann die Hose runtergelassen und habe gesagt, ich als Superleistungstierchen, als willensstarke Person, bin in meinem Leben gescheitert und ich bin süchtig geworden. Ich habe mich 7 Tage totgesoffen und ich wusste nicht weiter. Und ich bin dann zum Glück durch meine Mutter gerettet worden in der Intensivstation. Das kann man jetzt negativ sehen, das kann man auch positiv sehen. Und das war die Freiheit, die ich mir dann genommen habe, das zu tun, was mir entspricht. Entgegen meiner kleinen, süßen Ängste. Ich habe sofort gewusst, oh, das musst du tun, ja, weil ich einfach so schon getrimmt war. Ich war ja schon. Und Freiheit ist immer das, was ich wirklich tun will. Weniger Masken. Wenn ich wirklich Polyamor sein will, dann bin ich das. Dann bin ich kein Konstrukt, dann bin ich keine Methode, dann brauche ich auch kein, oh Gott, ich muss jetzt erstmal, Entschuldigung, jetzt wird es gelästert, 60 Mal atmen und ich gehe in die Wave und ich brauche den ruhigen Raum und dann, nein, ich bin es einfach. Ja, wir haben die mehreren Stufen, sorry, das war jetzt für alle gelästert, ja. Aber es macht Spaß. Also wir haben die Anfänge, wir haben die Gedanken, dann kommt das Fühlen, dann kommt das Handeln und dann kommt das Sein. Ja. Und ich versuche die Menschen immer in das Sein zu kriegen. Und wenn ich das bin, dann weiß ich das auch vorher. Muss ich drüber nachdenken, das ist super. Dann darf ich die Sachen durchfühlen. Dann komme ich irgendwann mal ins Handeln. Und dann bin ich im Sein. Und zum Beispiel, nur als Motivationsgeschichte, das, was du bist, das, was du wirklich willst, ist schon lange irgendwo in deiner Nase gespeichert. Ja? Also irgendwo, es sind so Kindheitssätze. So, bei mir war es, ich habe mich wie das kleine Engelchen mit dem goldenen Näschen gefühlt, diese Geschichte. Genau so fühle ich mich, wie so ein kleines, naives Kind. So, habt euch doch alle lieb. Da war der Satz. Und dann musste ich natürlich den USP aufbauen, meine Geschichte. Aber das ist meine Erdenmission, in der kindlichen Naivität zu bleiben und nicht jetzt hier die permanent taffe Unternehmerin zu spielen, die ich auch bin. Aber die Grundessenz von mir ist dieses kleine, naive Kind, die an das Gute glauben möchte. Und das sind so die Sachen, die dann Freiheit für mich bedeuten, sich selber zu finden, immer mehr, immer mehr, immer tiefer und dann das zu leben, was man wirklich ist. Und
Das
dann
passt
kommt.
auch gut zu meinem Untertitel: Erkenne, wer du wirklich bist und lebe dein wahres Selbst. Also
Ja, genau.
das passt dann gut zu dem, was du gerade gesagt hast.
Ach so, und eine Motivation noch. Ich finde es immer noch saugeil, ne? Im Porsche zu fahren. Und ich wohne ja hier, Daimler, Porsche, alles. Und das ist für mich überhaupt kein Ausschluss, ja? Es gibt Menschen, die kenne ich auch, mit denen bin ich gut befreundet, die leben Zweckunternehmer-Ehen. Die sind auch glücklich. Das ist deren Entscheidung. Was soll ich mir da anmaßen, drüber zu bügeln? Der holt mich im Porsche ab, weil meine Tochter das will. Ja, super. Dann habe ich die Kräuterhexe, dann habe ich den autarken Menschen, meinen Assistenten, ja. Und das ist die Bereicherung, dieses Geniale an selbstbestimmt, dass wir alles so sein dürfen, wie wir wollen, ohne uns in den Ausschluss zu gehen. Und gerade mein autarker Assistent war letztens in Italien und sagte, da war es so, dass da war jemand, der hat so auf dem Land gelebt, so richtig hat man gesehen, so ein Selbstversorger und alles, und der wollte irgendwas kaufen, das war im Angebot. Und der hatte natürlich kein Handy und keine App. So, und daneben stand die Pelzfrau, und er sagte, es war wirklich eine Frau mit Pelz und in Sizilien, ne? Und dann die dann so, ja, kann er das auch mit meiner App kaufen? Und die Verkäuferin, ja klar. Und das ist Freiheit und das ist für mich Lebendigkeit und das ist das, wo wir hin müssen. Jeder darf so sein, wie er ist, und wir gehen in die Kooperationen
Ja.
und nicht in diesen Ausschluss. Und das ist auch Freiheit, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist.
Ja. Frei in der Gemeinschaft sozusagen. Mich würde mal interessieren, also du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, wir sind alle süchtig und was ist, du hast da schon so ein paar verschiedene Süchte angesprochen. Gibt es bestimmte Süchte, also gibt es Menschen, die mit bestimmten Süchten sehr häufig zu dir kommen, oder ist es wirklich völlig breit gefächert? Und wie ist denn da so dein Ansatz? Und jetzt, ich sind jetzt ein bisschen viele Fragen,
Mache
Entschuldigung.
ich auch immer.
Und was ist denn deiner Meinung nach der Ursprung von Sucht?
Fangen wir vom Ursprung der Sucht an. Also du kannst dir das so vorstellen, wir sind ja mit 100% Liebe, glaubt Gerald Hüther, Robert Betz, wie auch immer. Und dann will man Kinder angucken. Und deswegen arbeite ich auch so gern mit dieser kindlichen Naivität, weil Kinder fallen hin, plotzen, stehen auf und vergessen alles. Ja, die sind ja noch sehr, sehr angebunden. Nicht, dass sie nicht ihre Päckchen dabei haben, aber die können sehr, sehr schnell in diesen Gefühlen schwanken. Und die haben dieses absolute Urvertrauen und die haben diese intensive Lust am Abenteuerspielplatz Leben. Und da gehört alles dazu. Ja? Dann kommen wir aber in die Schule, wir verlieren unsere Träume, wir kriegen Traumata, Blockaden, bla bla bla. Aus der 100% Liebe nehmen wir dieses Spiel Jenga, ne? Oder ein Puzzle. Und aus diesen 100% Luft, Energie, sage ich mal, alles gelb, werden überall schwarze Punkte. Oder und irgendwann mal ist es so, dass wir zusammenkrachen. Also irgendwann mal haben wir nicht mehr die Kraft, diese Liebe aufzufüllen, uns zu motivieren. Und dann landen wir in Krankheiten, in Süchten, in Abhängigkeiten. Und wenn man auch anguckt, dass wir die ersten 12 bis 14 Jahre wirklich abhängig von unseren Göttern in Weiß, von unseren Eltern sind. Und ein Kind zum Beispiel, jetzt gehen wir mal in die Verschwörungsecke, weil mir nichts anderes einfällt. Ich weiß, wir werden von Reptos zum Beispiel, ganz, ganz krasses Beispiel, regiert, oder ein anderes Beispiel. Ich weiß es sich nicht, dass wir nicht in der Demokratie aufgewachsen sind. Ja? Nehmen wir mal ein Kind aus den 70er, 80er Jahren, die Eltern immer, nee, nee, Kind, du hast nicht recht. Ne? Das Kind ist ja abhängig von den Erwachsenen und denkt, ja, okay, gut, ja, ich habe nicht recht. Und dann fangen die Selbstzweifel an, weil es das Kind immer, die Erwachsenen übernimmt die Meinung. Später, wenn wir irgendwann mal groß sind, dann wissen wir, okay, da stimmt was nicht, wir bilden unsere Meinung, aber dieses Kindanteil, das die Selbstzweifel hat, ist in uns gespeichert. Oder wenn wir Kinder schreien lassen, was ich leider auch nicht wusste, ist, dass die Todesangst entwickeln. Und dann spalten wir Persönlichkeits- oder Seelenanteile ab. Und diese Anteile nehmen uns die Kraft an Lebendigkeit. Also wirklich, wir werden innerlich leer. Wir füllen die dann mit außen, mit Kompensationsstrategien, weil wir das gelernt sind. Und dann werden wir irgendwann mal krank. Und das ist auch gut so. Und dann haben wir gelernt, immer nach außen zu gehen. Und jetzt müssen wir lernen, wieder nach innen zu gehen, uns diese Mustertraumata anzugucken, sie zu transformieren, aufzulösen und diese Energie aus uns rauszunehmen. Dann kommt der nächste Schritt, wie arbeite ich? Ich arbeite mit dem kompletten Vertrauen, mit der kompletten Liebe und null Verboten. Die meisten Süchtigen waren tatsächlich Zucker- und Essenssucht, natürlich auch Alkohol, da habe ich einige abgelehnt. Pornosucht ist viel dabei, Spielsucht, ja. Die meisten waren aber tatsächlich Zucker und Essen, die dann wirklich innerhalb von tatsächlich meistens 3 Sitzungen. Und da meiner mit meinem Online-Kurs ganz relativ zügig geheilt werden könnten, weil wenn ich anfange, mich wieder zu stabilisieren, wenn ich mein Puzzle aus der negativen Energie wieder Kraft und Energie mache, ich mich von innen fülle, brauche ich von außen nichts mehr. Ja? Wenn ich lerne, mir wieder zu vertrauen und wenn ich Angst habe, wenn ich mich schäme, wenn ich mich schuldig fühle und ohnmächtig meinen Rückfällen gegenüber fühle, und ich meine, ich weiß, ich hatte viele Rückfälle, ja? Sehr, sehr viele. Und ich wusste immer, solange ich Angst vor den Rückfällen habe, bleibe ich in der, also bleibe ich im Rückfall. Und ich habe viel um Hilfe gebeten. Und erst als ich vor 5 Jahren meine Seele im Nahtod begegnet bin, wusste ich, ich bin suchtfrei und ich habe keine Angst mehr vor Rückfällen. Ich weiß, ich schaffe jeden Rückfall. Und wenn ich einen Rückfall haben sollte, dann kann ich damit anders umgehen. Und das ist diese Transformation, dieses Verhaltensänderung. Da arbeite ich auf vielen Ebenen, systemisch, psychologisch, spirituell, bewusst, je nachdem, wo der Mensch steht, mit sehr, sehr vielen alltagstauglichen Tools, um den Mensch wieder in seine Kraft zu bringen. Weil es ist ganz logisch, wenn ich wieder anfange, mich mit mir selbst zu füllen, die kindlichen Traumata, die Todesängste wegzutun, habe ich ein Potenzial und dann will ich nicht mehr trinken. Dann will ich kein Suchtmittel mehr nehmen. Und mit diesem Damoklesschwert, du darfst nie wieder trinken. Ich saß in der Suchtreha und habe gesagt, Leute, das passt nicht. Ich habe dann nur irgendwann mal nichts mehr gesagt, ne? Die Therapeuten wussten eh schon, wer ich bin. Und dann habe ich gesagt, also diese Diskussion fange ich jetzt nicht in der Gruppensitzung an. Ja? Ich habe es dann am Schluss meiner Therapeutin, am Schluss beim Abschlussgespräch erzählt. Und dann habe ich gesagt, also Frau Meier, also Frau Wach, Sie schon wieder. Und ich habe sie auch letztens gesehen und sie hat auch mein Buch, habe ich ihr geschenkt. Und ja, also ab und zu mal, gell? Also das ist echt spannend, da zitiere ich sie. Yes. Weil ich halt einen ganz anderen Ansatz fahre und den Therapeuten auch erklärt habe, wir kommen mit Druck nicht weiter. Wir müssen mit der ganz tiefen Liebe, mit dem Vertrauen arbeiten und gerade Scham, Schuld sind ganz schlimme Konstrukte. Und die Ohnmacht ist das Allerschlimmste. Und wenn wir an die rangehen, wenn wir lernen, als Erwachsener diese Todesängste als Kind aufzulösen, und da helfe ich natürlich, bis der Klient dann soweit ist. Das unterstützt man, das kriegt man mit, auch schwerste Traumata wie Vergewaltigungen. Das ist das Schöne in der Bewusstseinsarbeit und in der Spiritualität. Wir müssen nicht permanent wiederholen, durch diese Traumata durch, sondern so lang auflösen, bis es einfach im spirituellen Gleichmut ist. Ich hoffe, das waren jetzt alle drei Fragen. Genau, welche Süchte, wie ich arbeite und was mir wichtig ist. Und wichtig ist wirklich diese Eigenverantwortung. Und wir haben ganz viele Räume, wir haben ganz viele Bewusstseinszustände und die können wir anfangen zu nutzen und dann kommen wir in unser Potenzial. Und ich liebe nicht nur das Unterbewusstsein, was 95% ist, sondern das Überbewusstsein. Ja, jetzt wird es, für viele ist es die Aura, das kennen sie, die Seele und da können wir dann rausgehen. Und wenn wir diese Potenziale reinholen, what the hell? Also da ist eine Sucht ein Klacks.
Hat deine Sucht dich dahin gebracht, wo du heute bist,
Auf
würdest du so
jeden
sagen?
Fall. Und es war auch mir sofort klar, dass ich immer wusste, dass in meinem Alkoholkonsum, ich habe nie Alkohol getrunken, und dann war das so ein schleichender Prozess. Also das habe ich schon ganz oft erzählt. Ich sage auch in meinem YouTube-Kanal. Auch meine Ohnmacht dieser Sucht gegenüber. Ich wusste, der Schlüssel liegt in der Sucht. Ich wusste nicht, dass meine Berufung an die ersten Jahre, auch heute als Suchtlehrerin, das ist. Ich wusste, ah ja, meine Sucht ist geheilt, ne? Und dann bin ich aus dem Alkohol draußen und dann, ja, dann bin ich spirituelle Lehrerin und dann mache ich Theki und was auch immer. Nee, meine Sucht hat gewunken und gesagt, hallo, 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 du wirst zum USP, ne? Und das Schöne ist, auch diese Tabus zu brechen, ja? Also ich bin ja rausgegangen mit dem Titel Die Liebe in der Sucht, ne? Und bin dann wirklich mit meinem Cover, ich bin ja Designerin, auch irgendwelche Leute nachgegangen beim Bäcker. Und je mehr die Leute mich angefeindet haben, je mehr sie mir nachgerast sind, um der Gottes Willen, sie können doch nicht, was fällt ihnen ein? Liebe und Sucht und sie spinnen ja, mein Mann ist Alkoholiker und je mehr die Leute mich angefeindet haben, desto mehr wusste ich, das ist meins. Ich habe den Weg rückwärts gewählt, weil ich wusste, sie haben mich so dermaßen gespiegelt in ihren Ängsten, dass ich wusste, und genau da in die Wunde muss ich rein, um den Menschen, gerade Frauen, Mut zu machen, mit ihren schwersten Sachen rauszugehen. Und ich muss auch sagen, ich war immer ehrlich in meinen Rückfällen. Ich hatte zwei oder drei Freundinnen oder vier, denen ich immer alles erzählt habe. Und eine hatte selbst einen, ich mag das Wort nicht, aber es passt, Alkoholikervater. Und die hat sich wirklich schwer getan. Und die hat es wirklich immer geschafft, weil ich so ehrlich war, weil ich immer um Hilfe gebeten habe. Hat sie mich nicht abgewertet. Sie war immer da. Und im Nahtod war sie diejenige, die Gott und die Welt angerufen hat. Und dafür gesorgt hatten, dass, glaube ich, mindestens 15 Leute in dieser schwersten Nacht gegen diese Dämonen gekämpft haben und gebetet oder was weiß ich aus haben. Es war sie. Obwohl ich der größte Triggerpunkt in ihrem Leben war, ja, weil ich die Sucht nicht im Griff hatte. Und ich kann nur jeden Mut machen, sich die Menschen zu suchen, die die Kraft haben, dich in deinen schwersten Traumata, in deiner Selbstbestimmung begleiten zu können, auch in schweren Krankheiten, die das selbst schon hinter sich haben, die wissen, wo du stehst, was du brauchst, ja. Freunde sind oft überfordert, auch meine damalige Mentorin, ich möchte sie überhaupt nicht schlecht machen. Nun, das war ein neues Feld für sie. Und sie sagte, ich bin mit dir überfordert, aber ich helfe dir trotzdem. Und es war okay für mich. Weil, und jetzt wird es noch krasser, mir niemand helfen konnte. Niemand. Das war mein krasser Auftrag, durch die Hölle, durch alles alleine durchzugehen und mich selbst groß zu machen. Und diesen Schwachsinn, den konnte nur ich mir einreden, ne? Und jetzt weiß ich auch die Abkürzungen. Aber ich musste wirklich durch diesen ganzen Bullshit, sage ich mal liebevoll, durch, damit ich heute dieses große Maß habe und anderen Menschen, die andere Aufgaben haben, andere Lernaufgaben, früher durch ihre Süchte oder in ihr Potenzial zu bringen. Das muss man sich klar machen, denn ich wollte meine Seele entdecken. Ich hätte so lange gesoffen oder irgendwas oder mich umgebracht in tollen Sachen, bis ich diesen Aspekt hatte. Und als ich diesen Aspekt hatte, bin ich aufgestanden, bin aus der Intensivstation raus, bin wieder stundenlang joggen gegangen, die Ärzte wieder um Gottes Willen, ne, habe meine Mentorin angerufen, habe gesagt, das war das Puzzlesteinchen, jetzt bin ich gesund. Und sie stöhnt. Also krasse Geschichte, ich weiß, aber ich will Mut machen. Irgendwann mal kapiert man, warum man gewisse Themen durchgehen musste. Und das ist auch der Weg in die Freiheit zu akzeptieren, dass es mal nicht so schöne Phasen gibt, aber dass es Lernphasen sind, dass es Reibungsphasen sind. Und meine Seele kam auf diesen Blödsinn.
Also war das sozusagen der Auftrag, mit dem du gekommen bist, würdest du das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch die Sucht für meine nachfolgenden Generationen und auch für meine Familie aufzulösen, weil ich habe dann sehr, sehr viel, die Sucht ist überall drin. Wir haben, und in unseren Körpern sind zwei Weltkriege gespeichert. In der Psychologie 4 Generationen, in der Osteopathie 7 Generationen, in uns Spirituellen unendlich. Und wir haben es alle mit Süchten zu tun. Und deswegen finde ich das Thema so schön, weil Sucht ist für mich Suche, und Suche nach mir, nach meinem Potenzial. Und das heißt auch, Grenzen zu setzen, wenn ich co-abhängige Menschen habe, also ich berate ja auch oft die Partner, da muss ich auch oft sagen, wie weit kannst du gehen? Ja? Du kannst nicht dich co-abhängig machen und den Partner dabei bleiben. Manchmal brauchen gerade die Süchtigen, und das, ich weiß, von was ich spreche, den radikalen Schnitt. Ja? Weil er zieht dich mit runter, er kann gar nicht anders. Süchtige lügen, das geht nicht anders. Ja, der glaubt ja, dass er es schafft. Und dann übermorgen greift er zur Flasche oder spielt wieder. Und das meint er nicht böse. Aber wenn du damit nicht umgehen kannst, musst du eine Grenze setzen. Und da sind wir wieder bei der Selbstbestimmung und bei der Freiheit. Da wir liebessüchtig oder co-abhängig gerne sind, gerade Empathen, ist es manchmal sehr, sehr schwer. Und da muss man dann immer individuell, und es gibt immer so eine Gratwanderung bei allen Themen, und in der kann man sich bewegen, und das eine ist zu krass und das andere ist zu abhängig.
Magst du da noch kurz was drüber sagen, über Liebessucht und Co-Abhängigkeit? Das finde
Oh.
ich ist auch ein sehr interessantes Thema.
Ja, sehr spannend. Jetzt lass mich ganz kurz denken, wo ich anfange. Viele, also was jetzt vielleicht viele aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt anfangen, in eine neue Zeit zu gehen. In einen, auch die Dualseelen treffen sich, also wirklich die Seelenzwillinge, also das Konstrukt ganz kurz. Wir kommen, treffen auf Menschen, wo wir denken, wow, da ist was anderes, ja. Oder wenn wir mit Narzissten oder Toxen zusammenkommen, dann ist es ja oft so, dass wir denken, der hat was, was wir nicht haben. Dann gibt es die ganzen Manipulationsstrategien, die wir aus unserer Kindheit kennen, Abwertungen, was weiß ich. Und das innere Kind in uns, dieses Liebe, dieses Urvertrauen in uns, ja, passt gut, dieses naive kleine Kind, das immer glaubt, wenn ich mich nur noch mehr anstrenge, dann hat er mich doch lieb, ne? Und das ist dieses Kindliche in uns, was sehr, sehr gut ist, aber das ist auch sehr übergriffig. Weil wir in dem dieses innere Kind nicht geheilt haben. Ein inneres geheiltes Kind darf das denken und der Erwachsene muss in den Selbstschutz gehen. Und ich kenne niemanden, der das nicht schon mal hatte, dass wir mit einem toxischen Narzissten, ich bin mit einer narzisstischen Mutter groß geworden, ich habe lange nicht verstanden, was sie ist. Sie war nämlich eine verdeckte Narzisstin. Und damals gab es noch nicht so viele Videos. Und man muss Toxen und Narzissten domptieren können, ja. Ich liebe meine Mutter, ich bin immer für sie da, aber ich will ganz wenig Kontakt. Und das ist für mich aber auch Liebe, weil ich unten sie bedingungslos liebe. Ich akzeptiere sie als Mensch, so wie sie ist, mit ihren Lernaufgaben, mit ihrem Dididit. Ich habe gelernt, mich abzugrenzen als Mensch. Ja, ich kann trennen zwischen der Seelenliebe, dem Seelenauftrag, den Geschenken, den sie mir gemacht hat, ihre Dummheit, sage ich mal liebevoll. Und du siehst, ich muss lachen. Und ich kann aber als Mensch Grenzen setzen. Und es ist wirklich so, wenn ich auf meine Eltern treffe, dann gucke ich nach Quality Time. Ja. Und ja, auch letztens hatten wir ein Treffen, da habe ich dann aktiv auch meine kleine Tochter gebeten, nicht einzugreifen, die Veranstaltung nicht zu sprengen, weil ich wusste, es ist wichtig. Ich habe danach aber mit meiner Tochter gesprochen und habe es auch mit ihr erklärt und habe gesagt, du, aus den und den Gründen war es gut, dass wir jetzt unseren Schnabel gehalten haben und uns unsere Authentizität und unsere Dinge, sondern irgendwie war sie dann, ja, weil sie wird immer älter, da kommt jetzt die Altersandersartigkeit, die wird natürlich nicht besser und aber beim nächsten Mal, habe ich meiner Mutter auch schon gesagt, werde ich nicht mehr so reagieren, ne? Also man darf abwägen und das ist für mich, da bin ich nicht mehr liebessüchtig, ich bin nicht abhängig. Ich mache mich nicht klein, ich stehe zu mir, ich wäge immer individuell ab. Tut mir dieser Mensch so, wie er ist, gut, ja oder nein, und vielleicht gibt es nicht. Ja? Und meine Mutter tut mir so, wie sie ist, nicht gut, aber ich kann damit umgehen. Ich habe alles geheilt, ich kann liebevoll darüber sprechen, ich kann es alles verstehen. Es ist in meinem Körper passiert manchmal noch 2%, manchmal auch 5%, dann weiß ich, oh, reagiere heute aber heftig auf meine Mutter. Und das ist für mich nicht mehr liebessüchtig, wenn ich nicht mehr brauche oder mich nicht mehr Angst habe, dass wenn ich das nicht tue, dann das. Oder wenn ich drüber nachdenke, wenn man die Liebessucht zu Partnern gehen, was schreibe ich, was muss ich tun? Und ich hatte sehr viele toxische Partner. Und ich habe mich immer am Schluss irgendwann mal für mich entschieden. Und vielleicht für jeden, der liebessüchtig ist oder merkt, es stimmt was mit der Beziehung nicht, dann ist man schon richtig. Ja, wenn man schon merkt, so, ne? Und gerade Narzissten, Toxen, Borderliner, die haben die Klaviatur der Manipulationsstrategien drauf. Das ist ja wunderbar. Da kann man lernen ohne Ende. Das ist super. Ich liebe das. Wenn man das durchschaut, dann kann man Gegenstrategien fahren. Das lernt man. Dann, aber man muss immer wieder, es gibt ganz viele Beispiele, sich auf sich selbst besinnen. Und je mehr man sich auf sich selbst besinnt, desto mehr fangen die an, ja rumzuflippen, rumzuspinnen. Und je mehr die rumflippen, spinnen, desto mehr weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Und ich sage immer, ich entgifte mich langsam. Jeder Mensch kriegt die Möglichkeit, mitzuziehen. Und wenn er nicht mitzieht und er in die Bockeligkeit geht, dann muss ich mich eines Tages trennen. Wenn jemand versucht mitzugehen und sich zu verändern, dann kann man ja wieder kompromissbereit sein, ja? Oder konsensbereit, nicht kompromissbereit. Und dann kann man gucken. Aber wahre, echte Liebe, wirklich diese Seelenliebe und die Seelen ist zwar Arbeit auf der Menschenebene, aber die spürt man, die fühlt sich ganz anders an. Da gibt es keinen Kampf mehr. Die läuft einfach. Da fließt man ineinander, da gibt es gewisse Sachen nicht. Und wir sind Kampfmodus gewohnt, uns klein machen, abhängig sein, nicht sich trauen, zu sich zu stehen, Grenzen zu setzen, in den Selbstschutz zu gehen. Und wie gesagt, der erste Impuls ist meistens, wenn man schon zur Freundin sagt, dass irgendwas ist komisch. Oder aber die Freundinnen sagen, du an deinem Partner stimmt was nicht. Und ich kenne keinen auf dieser Welt, der nicht eine Liebessucht oder eine Abhängigkeitssucht in sich hat, weil wir nicht in dieser vollumfänglichen Liebe unserer Eltern groß werden konnten. Und deswegen kriegen wir die toxischen Partner oder die Lernpartner, damit wir uns reiben können. Also jeder hat es und es ist gut so, der eine viel, der andere weniger. Und
Ja.
das ist letztendlich auch wieder die Suche nach mir selbst.
Wie kann man denn deiner Meinung nach anfangen, wenn man sich jetzt mal auf den Weg machen möchte, wenn man jetzt inspiriert ist von diesem Gespräch und deinen Ideen, was würdest du denn sagen, kann man irgendwie mal so eine Bestandsaufnahme machen oder wo könnte man denn ansetzen?
Oder du hast das perfekte Wort gesagt, ich hätte es mich vergessen. Ist-Analyse. Also ich liebe ja die BWL und auch die Mathematik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Bestandsanalyse. Wirklich sich hinsetzen und wirklich mal ganz ehrlich die Hosen runterlassen. Tut mir dieser Partner und ich bin meiner Dualseele begegnet und ich bin dieser tiefen Seelenliebe begegnet und es hat aua, aua, aua getan. Weil ich durch meine Urwunde durch musste. Mir war nur klar, was er ist. Ab dem ersten Moment war mir klar, wer er ist. Ja, also ich bin aktiv in den Prozess rein. Wenn man das nicht kann, aber man hat immer ein Gefühl, was stört mich an meinem Partner? Was ist nicht richtig in meinem Leben? Und wir haben alle Selbstbetrug. Das ist auch gut so. Ja, wir haben die Schichten, weil wir das gelernt haben. Und dann muss man Stück für Stück runter. Und ehrlich mal hinsetzen, wie fühle ich mich? Wie geht es mir jetzt mit der Natalie, mit Felix, mit meinen Eltern? Wenn ich jetzt wirklich die Freiheit hätte zu sagen, ja, und noch viel schlimmere Wörter, ja, dann tu es. Ja? Mach eine Bestandsaufnahme, schreib die Wörter auf, weil alles, was du aus der Echtheit sagst, aus der wirklichen Energie der Liebe, auch jemandem zu sagen, du bist ein Arschloch, ist Liebe, wenn ich in meiner Authentizität bin. Ja? Bestandsaufnahme ist Analyse. Und dann hinsetzen und feststellen, scheiße, ich bin gescheitert, ich bin süchtig, ich bin abhängig, ich habe schon wieder einen toxischen Partner, ich hatte schon wieder keinen Sex seit 20 Jahren oder so. Ne? Und dann das, um das erstmal lernen zu akzeptieren. Und das tut weh. Und das aushalten zu lernen und dann in den Perspektivenwechsel zu gehen. Und dann zu sagen, wie würde ich reagieren, wenn das mir meine Freundin erzählen würde? Dann würde man feststellen, man würde sie in den Arm nehmen. Ja, super. Also lerne zu akzeptieren, dass du zwei Personen hast oder mehrere in dir. Der Mensch, der Versager und auch den Therapeuten in dir, so nenne ich den immer. Es ist Über-Ich nach Freud. Und dann nimm dich in den Arm. Und dann fang an, jeden Tag zum Beispiel nur 1 oder 2 Minuten dich hinzusetzen und dich mal selbst zu beatmen und alles da sein zu lassen, was du hast oder was auf deinem Zettel steht. Ne? Und dann fang mal an, deinem Körper zuzuhören. Dann fang an, dich zu trainieren drauf, in die Intuition zu gehen. Wie fühle ich mich, wenn die Natalie mich wieder so komisch anguckt? Ja, wie fühle ich mich, wenn Felix um die Ecke kommt und wieder mal seinen Ballast bei mir abwirft? Und auch heute Morgen habe ich wieder liebevoll Tacheles sprechen müssen. Ich liebe diesen Freund, ja, also, ja, aber ich musste eine Grenze setzen. Ja, und das mache ich nicht, um ihm etwas Böses zu tun oder mir, sondern auch ihm zu helfen. Und jetzt springe ich gerade im Thema, weil es mir gerade wichtig ist. Wir denken immer gerade als Empathen oder weil wir das gelernt haben, dass wenn wir keine Grenzen setzen oder wenn wir Grenzen setzen, sind wir böse. Und ich habe einen ganz tollen Spruch von einer Psychologin, die ich wirklich sehr damals, die habe ich ganz kurz nur kennengelernt. Und die meinte, Frau Wach, ich glaube an das Gute in uns Menschen. Und ein Täter will kein Täter sein. Egal was XY ist, wenn Sie es schaffen, diesen Täter einzudämmen, dann tun Sie dem Täter etwas Gutes, weil er will ja kein Täter sein und Sie tun sich etwas Gutes. Und wenn Sie es nur 50% schaffen, dann können Sie stolz auf sich sein, weil Sie haben 50% das Leben von Ihnen beiden verändert. Ja, das ist das Schöne hinter Grenzen setzen. Wir denken immer, wir sind dann böse, weil klar, welcher Narzisst mag es, wenn ich ihm Grenzen setze. Meine Mutter hat auch Lust, dass ich ihr Spiel mitspiele. Ja, ist immer mal ganz ehrlich, ich meine das jetzt aus Spiel. Ja, also mein Bruder, ich habe ja einen großen Bruder gehabt und wenn man den gesehen hat, wie er Lust hatte, mich zu manipulieren im Monopoly, wenn man das aus dieser Spiele aus diesem kindlichen, wir wollen einfach testen, wir brauchen einen Sparringspartner, ja. Ja, wir wollen uns reiben und dann macht er die Stufe nicht mit, dann gehe ich in die nächste Stufe und dann gehen wir uns hoch, ne? Und irgendwann kann ich dieses Spielfeld verlassen und das sind Toxen und Narzissten und die haben aber auch einen wahren Kern in sich. Und die muss man einfach domptieren können. Und wenn man das gelernt hat und das merkt, man macht es aus Liebe, dann tut es weder mir weh, der Toxe kann ja eh machen, da bin ich ja eh scheiße, also da kann ich mich eh auf den Kopf stellen. Also ja. Aber wenn man das verstanden hat, dann kann man das tun. Und dann lernt man auch Stück für Stück Grenzen zu setzen. Und man kann auch lernen, Grenzen zu setzen. Auch was kann ich tun? Ein klares Nein zu einer Person ist immer ein Ja zu mir. Und man kann es auch üben. Meistens hält man diesen Raum ja nicht aus, ne? Ich habe diese ganzen Geschäftscoachings damals, habe ich nicht im als Unternehmensberaterin gebraucht. Die habe ich im Privatbereich gebraucht, weil ich schon wieder mit einem Narzissten zusammen war. Ne? Und es war dann so lustig und so süß, die dann zu lernen, das auszuhalten, was man geschäftlich gut konnte, auch privat. Ne? Nicht in sein kindliches, empathisches Muster zu gehen und nachzugeben, sondern wirklich dieses krasse Nein auszuhalten. Und irgendwann mal wurde ich immer tiefenentspannter und habe ihn angeguckt oder auch die anderen Toxen und habe gesagt, je mehr du flippst, desto mehr Energie habe ich zurückbekommen, weil ich wusste, ich habe recht. Ja? Also ich bin Stück für Stück durchgegangen. Und das ist anfangs hart, aber es kann man wirklich lernen. Und es macht auch Spaß. Und wenn man die Liebe dahinter sieht, die man dem anderen gibt, weil er könnte ja die Möglichkeit nutzen, sich weiterzuentwickeln, dann ist man auch tiefenentspannt mit Grenzen. Und jetzt ist auch eine der übergriffigsten Sachen, die man sofort ablegen muss, diese Verantwortung übernehmen. Ich kenne alle, gerade die Empathen, oh Gott, und ich muss doch die Welt retten und ich muss doch das und das muss ich tun und das. Du musst gar nichts. Du guckst nach dir, guckst nach deinen Grenzen und du vertraust der anderen Seele oder dem anderen Menschen, das Richtige für ihn zu tun. Und das ist der große Shift. Ich vertraue der anderen Seele. Gerade gehen ja sehr, sehr viele Menschen. Das ist traurig. Auch meinem Vater geht es nicht sehr gut. Und ich muss immer wieder meine Tochter in den Arm nehmen und sagen, ich vertraue seiner Seele. Ja, er hat den richtigen Weg gewählt. Ich verstehe es zwar nicht, ne? Das ist mein Ego, aber ich vertraue ihm. Ich bin dankbar, welche Werte er uns allen mitgegeben hat. Ja, also da kommt man dann in Perspektivenwechsel und ich hoffe, dass ich da jetzt was mitgegeben habe, dieses Menschliche und dieses Seelische.
Ja, hast du auf jeden Fall, man konnte dir sehr gut
Gut, gut,
folgen.
gut. Ich bin wahrscheinlich wieder mal abgedriftet. Ich kenne
Alles
dich.
gut. Ja, gibt es abschließend noch irgendetwas, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen?
Ja, es kommt ja immer der Impuls, was man sofort tun kann. Tu es! Der spirituellste Rat und der größte Rat und der wichtigste Rat ist, egal was du in deinem Leben veränderst, jeden Tag 2 Minuten. Ja, also ich kann es mit Liegestützen, jeden Tag 10 Liegestützen sind in einem Jahr, glaube ich, 3650 oder 3560 Liegestützen, die du davor nicht gemacht hast. Jeden Tag 2 Minuten in deinem Leben etwas zu verändern, verändert alles. Und es ist egal, was du tust. Wenn du anfängst, drüber nachzudenken, ist es richtig, völliger Quark. Egal, ob dein Weg so rum geht, so rum oder so rum, da hinten ist das Ziel, dein authentisches Selbst, deine Selbstbestimmung, deine Freiheit. Und es führt dich immer dahin. Und je weiter du übst, auch wenn du Fehltritte bei Mentoren hast, gibt es nicht, auch da hast du was gelernt. Immer, immer. Du wirst immer die richtige Entscheidung treffen. Wenn du aber mit alten Mechanismen versuchst, das Gleiche wieder zu verändern, kommst nicht weiter.
Danke dir sehr für das Gespräch.
Ganz, ganz lieben Dank und wir sind gespannt, was ihr drunter schreibt. Ich glaube, das Postfach soll von der Nathalie überlaufen.
Ja, ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.